Juice Technology können die meisten von euch vom klassischen Produkt, sage ich dem mal, vom Juice Booster. Doch Juice ist mehr als einfach nur der Booster. Und wenn man einfach auf der Webseite rumsurft, dann sieht man da jetzt ganz viele Sachen wie Juice Services, Juice Engineering oder auch Juice Academy. Und was mich fasziniert hat, die letzte Zeit, als ich das gefunden habe, ist der J-Plus Pilot, also eine neue App-Anwendung, die Juice Technology bietet. Und dazu freut es mich außerordentlich, den Christoph Hähni zu begrüßen. Er ist bereits Gast am ersten Elektroauto-Online-Kongress und hat mit seiner Art und mit seinem Fachwissen mehr als noch überzeugt. Herzlich willkommen, Christoph, in diesem Podcast.
Ja, danke vielmals, Beat, dass wir zu Gast sein dürfen. Ich habe mich natürlich riesig gefreut über die Anfrage, weil es mit dir einfach immer spannend ist.
Merci vielmals. Ja, Christoph, wo erreichen wir dich gerade?
Ja, im Büro natürlich. Also, wir sind ja eigentlich immer im Büro, fast Tag und Nacht. In diesen Zeiten, wo es so abgeht, ist das der richtige Platz für uns. Wir haben viel zu entwickeln, wir haben viel in die Welt rauszutragen. Wir haben ja gerade Niederlassungen aufgebaut, jetzt weltweit, in China, in Amerika, Schweden, Spanien, Frankreich, jetzt kommt gerade noch England. Also es gibt wirklich viel zu tun und darum ist Ferien nicht angesagt bei uns.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wie wir vorhin schon gesehen haben, die meisten draussen kennen euch wahrscheinlich aus dem Juice Booster, aus dem klassischen Produkt. Aber erzähl uns mal vielleicht ein bisschen, was steckt alles hinter Juice Technology?
Also wir sind ja einer von den ganz wenigen Gesamtlösungsanbietern, die von ganz kleinen bis ganz grossen Ladestationen alles unter die Leute bringen, den grössten Teil selber entwickeln. Natürlich jetzt vor allem entwickeln für die einzelnen Regionen in der Welt, wo es natürlich unterschiedliche Anforderungen gibt. Aber das ist eigentlich nur der Spitze vom Eisberg. Das ist nur ein Blech, das man sieht, das natürlich muss perfekt sein, das natürlich muss zukunftssicher sein. Aber der Unterschied macht eigentlich, dass wir ein Softwareanbieter sind, im Innersten. Und darum hast du vorhin auch die J-Plus-App erwähnt, wo ich nachher noch drauf komme. Das zeigt vielleicht am besten, dass wir eigentlich das Ganze von der Software-Seite her anschauen, wo andere Änder von Kupfer und von Messing kommen und von fixen Schaltern und so. Was für einen Anfang auf jeden Fall auch eine gute Lösung war, aber man merkt natürlich jetzt, eben mit dem Hockey-Stick, den du erwähnt hast, dass so viele Autos auf den Markt kommen und die wollen alle geladen werden, dass wir jetzt natürlich schon eine Stufe aufschalten müssen und die ganze Ladetechnologie müssen von einer Software-Seite anschauen, damit eben das Netz natürlich anständig gemanagt wird. Und da dazu tragen wir bei mit unseren Stationen, tragen bei mit solchen Apps, wo man über das ganze Netz hinweg einen Überblick bekommt, wo man aber auch selber natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, sein Auto zu steuern oder auszuwerten oder zum Beispiel, wenn man an ganze Flottenbetriebe denkt und natürlich auch wieder ganz neue Sichtweise bekommen auf ihren ganzen Fuhrpark.
Ja, also ein Softwareanbieter sind ihr, ganz klar. Also wie viele Leute arbeiten eigentlich bei Juice Technology? Wenn wir das einfach mal so
also jetzt weltweit sind wir etwa 210, hier in Zürich etwa 100, ja bald 120 oder so. Ja. Und der grösste Teil der Ingenieure ist natürlich im Softwarebereich.
Ja. Also nicht so eine Hardware, die man kennt, wie der Juice Booster, wo die meisten eben draussen sagen, das ist die Hardware, die ich kaufe irgendwo, oder?
Ja. Obwohl natürlich auch dort Software den Unterschied macht, gell? Also wir haben ja dank dem Juice Booster, wo unser erstes Gerät war, zuerst der Juice Booster 1, dann der Juice Booster 2, wo wir sofort weltweit können Fuss fassen, weil es einfach ein Bedürfnis getroffen hat, weil die Leute haben ja überall gesagt, ja Strom habe ich schon. Ich habe nur keine Ladestation und wir haben ja dann einfach am Anfang gesagt, nein, ich würde eine Ladestation zum Mitnehmen. Und heute muss ich sagen, wenn wir gewusst hätten, wie so kompliziert das ist, hätten wir es gerade nicht gemacht. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch gerade gezwungen, eben das Gerät so zu bauen, dass es weltweit jedem Stromnetz geht, mit jedem Auto funktioniert. Und das hat uns von Anfang an in die Software reingezwungen, weil nur so haben wir es überhaupt können adaptieren für jede Region von der Erde. Und das kommt uns heute gut. Also, wir können heute Geräte bauen, die einfach auch zukunftssicher sind, weil sie updatefähig sind. Und das erwarten wir natürlich auch, wenn wir jetzt von E-Mobilität reden. Das braucht bei allem Spass, den E-Mobilität bringt, mit Beschleunigung und toller Technologie, braucht es natürlich auch gewisse Umweltgedanken dabei. Und das heisst, es muss nachhaltig sein. Also wenn ich heute ein Gerät kaufe, möchte ich es 20 Jahre brauchen. Das erwarte ich zu Recht. Und wenn es Schweizer Qualität ist, erst recht zu Recht, finde ich. Und das heisst, wenn wir das schon so robust bauen, wie jetzt zum Beispiel der Bus bauen ist, kennst du all die lustigen Videos da mit Panzer und so weiter. Wenn wir schon so robust bauen, dann muss es aber auch einen Schritt halten mit neuen Anforderungen, die vielleicht der Gesetzgeber bringt oder die Energieversorger bringen. Und jetzt gerade darüber diskutiert, wie kann ich das fernsteuern? Und das ist natürlich auch sinnvoll, oder? Eben, wenn alle gleichzeitig laden wollen, muss ich so Ladestation fernsteuern. Und dann reicht es natürlich nicht, wenn ich dummen On-Off-Schalter verkaufe, der zwar robust ist, aber faktisch muss ich ein, zwei Jahre aus dem Betrieb nehmen, weil man einfach sagt, ja nein, so können wir den ganzen Bedarf gar nicht bewältigen. Und darum sind wir mit unserem Softwareansatz, glaube ich, richtig. Und es hilft uns natürlich auch, weil man mit diesen Stationen einfach viel mehr machen kann als mit anderen.
Ja, spannend. Lass uns mal über den G-Plus-Pilot oder über das G-Plus-Pilot-App reden.
Ja.
Was ist eigentlich so der Beweggrund gewesen, dass ihr das entwickelt habt? Oder was kann das eigentlich? Erklär uns mal schnell.
Nimm uns genau
mal mit die Reise.
Ist gut. Also das, was es heute kann, ist auf etwa 10% von der schließlichen Lösung. Aber da sind wir ja noch recht gut in guter Gesellschaft im Markt. Das hat ja ein paar so Anbieter, die kommen immer, wahrscheinlich eine Softwarekrankheit, und ich komme ja selber ursprünglich aus der Software. Man kommt immer mit etwas auf den Markt, was schon eine grandiose Idee ist, und ein Teil ist auch schon gut dran. Aber man kommt natürlich eigentlich immer mit einem Produkt, das noch richtig zu wachsen hat im Markt draussen. Und das ist bei dem J-Plus Pilot, Pilot genau so. Wir haben heute den ganzen Teil vom Fahrzeugzugriff, der schon verfügbar ist. Und in Kürze kommt der ganze Teil vom Zugriff auf die Ladestation. Und da haben wir ja schon mal aus Sicht des E-Fahrers zwei ganz wichtige Komponenten, wo man kann sagen, also gut, ich sehe, wo fährt mein Auto durch, wie viel verbraucht es, was ist der Vampire Drain, also was verliere ich zum Beispiel vielleicht über die Nacht oder allein mit der Batteriekonditionierung, was verliere ich dort Energie. Ich kann natürlich jede Fahrt einzeln auswerten, wenn ich das will. Ich kann die aber natürlich auch sperren. Ich habe natürlich ein Fahrtenbuch drin, für unsere deutschen Kollegen ganz besonders wichtig. Und ich glaube, auch zunehmend die anderen Länder erreicht das eine Bedeutung. Dann kann ich natürlich zum Beispiel schauen, was kosten meine Ladevorgänge. Ich kann Abrechnungen damit vornehmen. Ich kann schauen, was kostet mein Batterieinhalt oder wo habe ich wie viel geladen. Also ich sehe in der Batterie innen, wo grafisch dargestellt wird, da habe ich die ersten 15% habe ich zu 35 Rappen geladen pro Kilowattstunde und die nächsten 27% zu 20 Rappen pro Kilowattstunde gibt den und den Durchschnittspreis. Verbrauche das, was ich reingeladen habe, natürlich auch first in, first out wieder. Ich kann so zum Beispiel auch meinem Arbeitgeber verrechnen, was der Strom gekostet hat, den ich reingeladen habe, wahlweise zum Durchschnittspreis oder eben first in, first out. Ist klar, ich einfach all die Daten, die ja mir gehören vom Auto, die kann ich endlich sichtbar abrufen.
Mhm.
Das ist ein grosser Vorteil und auch ein grosses Bedürfnis, wie wir feststellen aus dem Echo von den Leuten. Dort machen wir laufend Verbesserungen rein, aufgrund von den Kundenwünschen. Und natürlich bauen wir auch laufend neue Fahrzeuge ein. Und wir können in Kürze noch mit einem Dongle auf den Markt, weil es natürlich Autos gibt, die zwar viele Daten sammeln, aber die einfach nicht rausgeben. Und die können wir über die ODB-2-Schnittstelle gut abgreifen. Das ist auch legal, weil die Daten gehören ja schliesslich vom Nutzer. Und können die nachher so rausholen und sichtbar machen in dieser App. Und auch im nächsten Schritt wird es verbunden mit der Ladestation. Dann wird es natürlich richtig spannend, weil dann kann ich natürlich auch abprüfen, was in meiner Ladestation passiert. Ich habe die Steuern dort drüber, ich habe also den ganzen Backend-Zugriff ganz simpel in einer App, im Telefon oder wahlweise natürlich auch in einer Web-App auf dem PC. Ich kann auch von dort wieder Auswertungen fahren. Und dann kommt noch ein ganzer Bund von weiteren Lösungen kommt nachher noch dazu. Also es gibt so eine ganze Kreisgrafik, die wir mal aufgestellt haben. Und jetzt sind wir eben ganz im obersten Segment. Und der Rest kommt dann noch. Da hat es ein paar Überraschungen dabei, die wir noch nicht darüber reden.
Ja.
Aber eigentlich war der Anspruch, wenn E-Mobilität jetzt schon so um sich greift, müsste sie einfach einfacher sein, als man bisher herumgefahren ist. Und dann haben wir gemerkt, E-Mobilität vernetzt sich halt auch immer mit dem bestehenden Gebäude zum Beispiel. Vernetzt sich natürlich mit dem Haus daheim, mit dem Gebäude vom Arbeitgeber und so weiter. Und man will das einfach haben. Also muss eigentlich die ganze E-Mobilität in einer einzigen App stattfinden. Und das versuchen wir herzubringen.
Ja, und du hast vorhin schon ganz wichtige Sachen gesagt. Also, was ich immer wieder höre, ist gerade Firmen, die kaufen ein Elektroauto, ich habe daheim eine Ladestation. Die rechnet ab über meine Privatabrechnung, oder? Jetzt will ich das Ganze rausziehen und was kann ich jetzt meinem Arbeitgeber verrechnen, oder?
Ja, ganz genau. Und das kann man natürlich entweder pro Ladevorgang machen oder kann es völlig automatisiert machen. Ich kann beliebige Tarife hinterlegen, sei es einen, den ich mit dem Arbeitgeber abgemacht habe oder der, der natürlich tatsächlich anfällt. Wenn ich auswärts laden will auf Geschäftsreise bin, haben wir natürlich auch eine Datenbank angebunden mit allen europäischen im Moment und später weltweiten Ladetarifen, die hinterlegt sind bei öffentlichen Stationen, so dass ich automatisch schon direkt reingebucht habe, was mir das wirklich kostet.
Ja. Und was ich sehe, du kannst ja auch gerade auswählen, gell? Also eben das Fahrtenbuch. Und ich würde sagen, das ist eine Privatfahrt, das ist eine Geschäftsfahrt und das rechnet gerade in Deutschland natürlich wichtig, dass das gerade abrechnet mit der Steuerbehörde. Ja. Genau. Das ist alles bereits so verknüpft. He?
Das ist bereits drin. Wir haben ja dort schon die nächste Wunschliste wieder, die wir laufend aufnehmen von den Leuten. Also zum Beispiel etwas, wo man ja sehr gut kann auswerten kann, sind die Orte, wo habe ich geladen, wo habe ich mich aufgehalten. Wo ich selber so Tags kann vergeben. Und das ist jetzt ein Wunsch, der aufgekommen ist, dass man sagt, ja, ich will ja nicht nur können unterscheiden nach Steuerrecht, was ist Privatfahrt, was ist Geschäftsfahrt, was ist Arbeitsweg, sondern ich will zum Beispiel meine Ferienfahrt können auswerten. Oder ich will können sagen, wenn ich alle Wochen Kind ins Eishockey fahre, dann will ich sagen, das ist so die typische Eishockey-Fahrt. Ich kann nämlich Ende Jahr mit dem Hockey-Club abrechnen und sagen, du, für dich bin ich im Fall dieses Jahr auch noch 5000 Kilometer gefahren. Also ich glaube, dort gibt es ganz viel Spielerei. Es ist immer so eine Grenze zwischen Spielerei und wirklichem Nutzen. Und wir versuchen es so aufzubereiten, dass es auch Spass macht in der Bedienung, wo man dann sagt, ja, jetzt habe ich einen Nutzen daraus und ich habe noch Freude beim Bedienen.
Also das ganze Thema User Experience, wo ganz wichtig ist.
Ja, genau. Okay. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein zentraler Punkt. Also mir fällt einfach auf, wenn ich hier bei uns im Büro schaue, die Leute haben so viel Druck im täglichen Leben und wenn wir ehrlich sind, auch mit der ganzen Corona-Situation, wir wären alle nicht entspannter durch das. Wir haben den Kopf schon richtig voll. Und jetzt sollten so Sachen, die man zusätzlich ja, einen Teil muss auswerten, einen Teil vielleicht will auswerten, das sollte einfach wenigstens noch ein bisschen Freude ins Herz geben, weil es einfach ist im Bedienen und ja, einfach ein bisschen sexy ist.
Ja, ich glaube, wir sind alle so, wir nutzen das, was einfach und aber auch cool ist, denn das sieht ja automatisch dort hin, oder? Was ist das für eine Zielgruppe von Leuten? Sind das alle E-Autofahrer oder haben sie doch etwas speziell? Oder wo muss ich mir das vorstellen?
Ich habe es natürlich schon fortgeschritten in der Erfahrung, nein, im Alter. Und natürlich denkt, das sind vor allem die Jungen, aber das stimmt überhaupt nicht. Also, wir haben jetzt so eine Auswertung gemacht und es sind doch jetzt schon sehr, sehr viele User auf dem J-Plus drauf. Und es gibt nicht eine Alterskategorie, die voraussticht. Es ist querbeet verteilt. Ja. Und das hat uns jetzt so dazu geführt, dass wir die User Experience eben auch so anpassen, dass es für jede Alterskategorie eben passt. Also es darf nicht nur so fancy sein, dass es nachher mit 18 aufhört in der Bedienung, wenn sie endlich Auto fahren können. Und es darf nicht so stier sein, dass nur noch die 90-Jährigen mitmachen. Es muss etwas sein, das für alle passt und das man noch leicht anpassen kann, natürlich. Also das haben wir gemerkt. Was wir auch gemerkt haben, ist, dass es viel mehr Firmen hat, die das interessiert, als man am Anfang gedacht hat. Zuerst haben wir gedacht, das ist einfach so eine App für Private. Wir stellen fest, dass es ein riesiges Bedürfnis da für Unternehmen können, die Fahrten auszuwerten, zum Beispiel ihre ganze Flotte, die sie haben, wo man natürlich noch weitergeht, das ganze Flottenmanagement, wo man zum Beispiel voraus kann sagen, ja, jetzt wäre irgendwann ist langsam Servicearbeiten nötig. Das hat so dazu geführt, dass wir über den Donglo werden Benziner anbinden, weil es natürlich sehr viel gemischte Flotte gibt. Ja. Und unsere Aufgabe ist es ja nicht, müssen zu missionieren. Wir sind nicht die, die sagen, wenn man es den Leuten vorschreibt und wir sagen, was gut ist, dann steigt es dann um, sondern ich denke dort sehr freiheitlich. Ich glaube, Das Gute setzt sich durch. Im Moment habe ich den Eindruck, als alter Achtzylinderfahrer und richtig so eine Hand geschaltet, wo immer gesagt hat, ja, das muss ein bisschen röhren, habe ich selber erfahren, dass elektrisch fahren halt einfach wirklich interessanter ist und angenehmer. Und darum, glaube ich, setzt sich von selber durch. Und darum müssen wir auch nicht missionieren jetzt bei Flotten, sondern wir sagen, du, wenn du deine alten Benziner oder Diesel fertig fährst, ist ja das genauso sinnvoll, wirtschaftlich wie ökologisch. Mach doch das, aber wir rühren dir keinen Stein weg, sondern wir integrieren dein Auto genauso, dass du jetzt schon kannst mit einer App arbeiten, die dir natürlich künftig immer mehr Nutzen bringt. Klar, sobald er dann das Tank auch noch besser darüber abbilden kann, weil es eben elektrisch ist, hat er natürlich noch mehr davon.
Und ich muss ja nicht nur eine Juice-Ladestation daheim haben oder einen Juice-Booster daheim. Das ist wirklich, ich kann es verbinden, wenn ich will, aber ich kann es auch noch fürs Auto nutzen, gell?
Du kannst es fürs Auto nutzen. Man kann natürlich auch grundlegende Daten abgreifen bei anderen Stationen. Aber es ist natürlich so, einfach in unserer Welt haben wir noch viel mehr Zugriff auf mehr Daten. Das ist tatsächlich so. Aber man muss nicht einmal Juice-Kund sein, um das dürfen abladen und brauchen. Ja, wir haben Freude an jedem, der kommt. Es ist ja so, dass wir sowieso glauben, dass eine neue Ära angefangen hat. Zehnten ist klar, wir wollen Geld verdienen, wir können Löhne zahlen, wir können weiter wachsen. Und auf der anderen Seite, wenn wir diese Software in ihren Grundfunktionen freigeben, geht uns ja keine Zacken aus den Kronen. Also, glaube ich, tun wir etwas Gutes für den gesamten Wandel, der jetzt gerade stattfindet. Und auch ich bin jetzt mit so in einem Alter, wo man das Gefühl hat, muss der Welt auch ein bisschen etwas zurückgeben. Und das können wir jetzt mit dem gut machen.
Also das heisst, es gibt eine kostenlose Version, die ich mir abladen kann über App Store oder über Play Store und so weiter. Und da gibt es aber auch Kosten-Abos, die ihr so auch vermarktet.
Ja, genau. Es wird natürlich mit zunehmender Funktionalität wird's, ein paar kleine kostenpflichtige Teile geben. Und wir schauen aber, dass das so günstig ist, dass es in jedem Fall ein No-Brainer ist. Also das soll unsere laufenden Kosten zum Beispiel tragen. Wenn du so eine App zum Beispiel Karten anzeigst, oder, hast du immer auch für den, der die Karten erfasst, musst du etwas abliefern. Und wir möchten gerne, dass das irgendwo ein selbsttragender Bereich ist. Es ist nicht gedacht zum Geld verdienen. Dann gibt es noch ein paar andere Services, die im Hintergrund Kosten generieren und natürlich den Server und den Unterhalt vom Server etc., wo natürlich schnell gleich ein gewisses Format annimmt, wenn du viele User drauf hast. Und wir versuchen, dass wir über die sehr, sehr geringen Gebühren von 1-3 Franken oder so etwas einfach die Kosten decken können.
Mhm. Du hast vorhin noch gesagt, wegen dem Dongle, oder? Das heisst, einerseits haben wir Auto bereits drin im Angebot. Es gibt verschiedene Modelle, die auf der Website aufgeführt sind. Das heisst, die Auto kann ich automatisch ich kann das auswählen, ich kann das mit meinem Auto über Bluetooth verbinden oder wie läuft das?
Die Auto, die jetzt direkt drin sind, ohne Dongle, die verbindest du über das Backend vom Hersteller. Mhm. Also du gibst die Zugangsdaten ein von deinem Auto und die werden im Hintergrund nachher verbunden. Ja. Auf sicheren Schweizer Server. Wir haben ja so eine Datenschutzerklärung, die wir natürlich zur Verfügung stellen, wo man sieht, dass das seriös und abgesichert ist und wir dafür gerade stehen. Aber so ist natürlich der direkte Zugang zum Fahrzeug.
Mhm. Das ist eigentlich so gesichert. Und der mit dem Dongle, also man redet hier von einem OBD-Stecker, also dort, wo ein Service-Stecker an mich draufkommt, dort tun wir den Dongle drauf, der dann über das Bluetooth kommuniziert.
Ja, ganz genau. Da gehen wir über das Telefon vom User gehen wir raus. Haben wir vor allem aus Platzgründen so gemacht. Also wir haben es sind jetzt gerade in der letzten Zertifizierung von dem Dongle. Wir haben einfach kleiner gebaut als alles, was es auf dem Markt gibt, weil man möchte ja meistens so können den Deckel dann unter dem Handschuhfach dort oder wo der halt den Sitz wieder können zutun. Ja. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung gewesen. Wir haben das Kleinste, was überhaupt technisch möglich ist, wo am meisten Daten abgreift, haben wir so aufgebaut. Und ich sage jetzt mal, wir sind stolz darauf. Es ist eine gute Lösung, die da kommt. Eine tolle Geschichte. Und einfach nicht eine SIM-Karte rein tun oder eine eSIM, weil das halt noch einmal wieder Kosten generiert hat, die man so nicht unbedingt will. Und das Telefon hat grundsätzlich jeder schon. Also das ist eigentlich easy. Ja.
Okay. Das heisst, die Auto, wenn man jetzt auf die Webseite geht und sieht, oh, ist mir passiert, oder? Ich bin auf der Webseite, habe das angeschaut, gesagt, oh, mein Auto ist nicht zurückgeschalten, oder? Das heisst,
oh, tut mir leid.
Ja, mach nicht. Dann kann man das eigentlich in naher Zukunft über den Dongle lösen.
Ja, genau. Und es können natürlich auch laufende Autos dazu. Mhm. Also, gell, jedes Auto sammelt die Daten anders, stellt es anders zur Verfügung. Das ist ein relativ grosser Aufwand und wir versuchen einfach pro Auto herauszufinden, was greifen wir direkt ab oder wo können wir mit der Empfehlung für den Dongle, dass man halt mehr kann nutzen kann, so dass der Kunde, der Benutzer, einfach den maximalen Nutzen daraus hat und maximal Benefit. Ja.
Mhm. Wenn ich jetzt hier höre, hören wahrscheinlich sehr viele Leute zu aus der Automobilbranche. Und wenn du jetzt sagst, in einem Autoverkäufer, in einem Verkaufsleiter, in einem Geschäftsführer, in einem Autohaus, hey, was soll der dem Kunden sagen, warum er das installieren soll? Haben wir nicht vorbereitet, ich weiss. Ich bin spontan im Info.
Finde ich eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich Autoverkäufer wäre, dann würde ich natürlich alles tun, um einem Kunden einfach mehr Spass überzugeben. Und da gehört das natürlich dazu, weil wenn er Zugriff hat auf sein Auto, wo er noch mehr kann machen als mit der reinen App vom Hersteller, hat er mehr Spass an dem Auto, empfiehlt es weiter und das gibt wieder mehr Geschäft für den Verkäufer. Mir fällt sowieso auf, dass viele Autoverkäufer denken noch viel zu fest so ein bisschen in den alten Muster. Irgendwie weil viele, glaube ich, sogar lieber auch kein Elektroauto verkaufen, sind natürlich Angst haben, der Kunde kommt gar nicht mehr zurück. Was zu einem gewissen Sinn natürlich auch stimmt, weil er hat einfach keinen Unterhalt mehr. Oder? Er hat noch 4 Pneu und 2 Scheibenwischerblätter, die er wechseln muss. Und sonst geht einfach nichts kaputt. Aber wenn ich natürlich als Verkäufer für einen Spass sorge, dann kann ich ja den Kontakt zum Kunden gleich aufrechterhalten. Und dann kommt er halt auch für die Endwinterreinigung zu mir oder er kommt zu mir, wenn er neue Teppiche braucht, statt dass er es im Internet bestellt und er schickt den Nachbar zu mir und so weiter. Also ich glaube, es geht, das, was du vorher hast gesagt, mit dieser User Experience, die geht natürlich weit über die Oberfläche von einer App raus, sondern die findet heute in einer ganz anderen Art statt, wenn man eben mit einem Verkäufer interagiert. Und dort haben gerade Autoverkäufer natürlich einen unschätzbaren Vorteil gegenüber den Marken, die nur über das Internet verkaufen, oder?
Also man könnte sie den Kunden zeigen und ich sage immer, schaut das Zeug an und zeigt das auch den Kunden. Also wenn wir jetzt Firmenkunden haben, nennt das für, wenn du Flottenverkäufer draußen bist und wirklich Firmenkunden betreust, dann müsst ihr wissen, dass so Sachen, wie so Sachen funktionieren und darum bin ich froh, bist du jetzt in diesem Podcast. Gehen wir mal noch einen Schritt weiter, also ihr bietet ja auch verschiedene Produkte an. Einerseits sind es die Ladestationen und was ich jetzt gesehen habe, neue Ladestationen zum Mieten. Oder?
Ja, genau.
Und das kaufen. Wie funktioniert das? Als Privaten oder als Firma? Oder,
Also es funktioniert im Moment so, dass man, wenn man eine Tiefgarage hat, wo mindestens 30 Plätze hat und davon 10% mal ausgerüstet werden oder genutzt werden als E-Auto-Plätze, dann bieten wir das Mietmodell an. Der Gedanke dahinter war der, gleich wie bei der App, es soll möglichst einfach sein. Wir haben einfach immer wieder gehört von Hausbesitzer oder Immobilienverwalter, dass es sehr schwierig ist zu entscheiden, was kaufe ich jetzt. Oder wie rüste ich die Tiefgarage aus? Wir haben immer wieder gehört, dass viele denken an das Flachbandkabel, das so ein bisschen in aller Munde ist. Und da haben natürlich die Elektriker Freude, das können sie einfach irgendwie so ein bisschen ungefähr aufbohren. Das machen sie, glaube ich, noch gern. müssen es nicht so genau ablenken. Und dann ist es, glaube ich, halt, ja, relativ kostengünstig. Und das ist für viele ein Ansatz, den man dann versucht zu montieren. Und dann merkt man nach der vierten, fünften Station, ja halt, die bringt die Energie, die ich im Haus ja hätte, und in den meisten Häusern jetzt mehr als genug Energie, die bringe ich gar nicht zu den einzelnen Parkplätzen, weil das Flachbandkabel halt nur 63 Ampere kann transportieren. Also das heisst, wenn ich 22 kW ladende Auto dran habe, ist das schon voll ausgelastet, oder? Also nützt mir nichts, wenn ich 200 Ampere Führung habe im Haus, aber mit 2x32 Ampere ist das Kabel schon am Anschlag. Also ist eigentlich wichtig, dass man von Anfang an eine gescheite Installation macht. Und jetzt, bis man das jemandem erklärt hat und die Vor- und Nachteile gegeneinander gerechnet und was kostet eine Station und wieso eine günstigere Station nehmen, zum Beispiel jetzt von uns, die nicht einmal so teuer ist, statt eine teurere. Und wieso ist das trotzdem gescheiter und nachhaltig und warum kann die trotzdem mehr, ist irgendwie kompliziert worden. Und dann haben wir gesagt, wir machen doch einfach ein Mietmodell für einen fixen Mietpreis, bieten wir die Ladestationen an. Und dann haben wir gemerkt, ja, nein, wir müssen auch die ganze Installation anbieten. Und dann haben wir gemerkt, ja, nein, wir müssen sogar das Lastmanagement anbieten. Wir müssen ab der Hausverteilung, also so wie das Haus jetzt da steht, dort müssen wir herkommen, alles installieren, Zähler auch aufs Haus, was ihr im Moment im Haus braucht, damit man ausrechnen kann, wie viel kann ich jetzt gerade in die Garage geben. Das ist nicht am Abend um 7 Uhr, wenn alle im Kochen sind, viel weniger. Wenn nachts Nacht um 3 kann ich fast die ganze Leistung in die Garage abgeben und alle Auto laden, oder? Weil dann sind alle am Knurren. Und dann haben wir gesagt, also, wir machen es so, das Mietmodell bei uns läuft so, mit für einen fixen Preis von den genutzten Ladestationen überkommt man eine totale Installation im ganzen Haus mit Zähler, was das Haus aktuell braucht, mit Lastmanagement. Alles ist inbegriffen, das Backend ist inbegriffen. Es ist sogar inbegriffen, dass von Anfang an an jedem Platz von dieser Garage eine Station von uns hängt. Man sieht, wir gehen einmal hin, wir machen es einmal richtig, wir machen es mit Stromschienen, wenn genug Strom da ist, mit einer Stromschiene, dann haben wir nämlich weniger Verlust, wo nur in Wärme aufgeht, oder? Profitiert das am Schluss so der Hausbesitzer davon, weil er nicht einfach Strom in Wärme verheizt, weil der Durchmesser zu klein ist, oder, von der Zuleitung. Mache es einmal richtig. Und dann kann ich über das Backend mit der J-Plus-App kann ich meine Station freischalten. Auch wenn ich zum Beispiel nur über ein Wochenende vielleicht ein Auto mal testen will, kann ich sagen, ah, ich habe ja Station, ich schalte die mal frei, dann schalte ich es wieder ab. Und das ist unser Ansatz. Und die Miete kostet ab 69 Franken pro Platz und Monat. Dann haben wir in Deutschland, die deutschen Pfennigfuchse natürlich, haben sofort ausgerechnet, ja, wenn ich das mal 10 rechne, kann ich ja schon fast eine Ladestation kaufen. Na gut, du hast noch kein Lastmanagement, du hast Frankenverteilung, die teuer ist. Wenn ich es mal gegengerechnet, du bist auf 20 Jahre rausgesehen, billiger, wenn es Miet ist, als wenn du es kaufst. Wir können das natürlich machen, wenn wir unsere eigenen Stationen herstellen und dort auch noch ein bisschen anders können rechnen. Und wir machen es vor allem, weil wir einfach die Verbreitung von der E-Mobilität fördern. Und ich als Privatperson verstehe auch, es ist schwierig, jetzt zu entscheiden, dass ich den richtigen Entscheid treffe, weil ich weiß nicht, was eben noch kommt vom Gesetzgeber. Ich kaufe jetzt eine Station, lasse die montieren. Und dann in 3 Jahren heisst es, ja, du darfst die jetzt nicht mehr betreiben, weil die können wir nicht fernsteuern über das ganze Netz. Jetzt kannst du nochmal eine neue kaufen. Das ist bei uns alles inbegriffen. Es ist einfach das Sorgenfrei-Paket auf ewige Zeiten, inklusive sogar ewiger Garantie und noch Versicherung. Und wenn der eine das Kabel abbeisst, dann können wir und machen ein neues Kabel hier.
Ja, sensationell. Also, wir haben ja das Thema Miet, oder? Es sind so viele Mieter rum und ich denke immer, die Diskussion ist so schwierig, oder? Vielfach mit dem Vermieter und alle haben so gewisse Hemmschuhe. Und vielleicht so eine Lösung auch, sagen, hey, schau da, lieber Kunde, geh zurück, das gibt ja Lösungen, schlacht das mal die Mieter vor, oder? Oder in dem Vermieter vor, also wollte ich sagen. Finde ich genial, spannender Ansatz und sicher eben auch ein Ansatz, der die Elektromobilität fördert. Wir haben anfangs mal schnell über den Hockeystick geredet. Wir sind an einem Punkt jetzt, du hast letztes Mal im Ding erzählt, wie du eigentlich so zur Elektromobilität gekommen bist. Und jetzt sind einige Jahre vergangen. Momentan, wenn man rumschaut, dass Elektromobilität, jeder bringt Elektroauto. Was denkst du, sind die nächsten Themen, die uns jetzt wieder beschäftigen?
Also ich glaube, jetzt kommt genau der Punkt, wo man sich immer erhofft hat. Oder? Jetzt geht es richtig ab, wie du sagst. Es gibt super schöne, super spannende Elektroautos. Für keine Woche, wo wir hier nicht ein neues zum Probefahren und jedes Mal sagst, leck, das ist schon schön gemacht. Also, mir dünkt, seit langem haben wir endlich wieder auch ein bisschen mutiges Design, nicht mehr den Einheitsbrei. Also, jetzt kommen Autos, die einfach richtig etwas hergeben, wo man kann sagen, oh, in den könnte ich mich verlieben in so ein Auto, um mal wieder etwas Neues, etwas anderes zu haben. Und das heisst aber, es wird natürlich jetzt wirklich sehr schnell um sich greifen. Also, ich glaube, letztes Mal erzählt, Lars Thomsen, der bei uns im Verwaltungsrat ist, seit 2014, im 29 wird der letzte Verbrenner gebaut in Europa. Alle haben ja immer ausgelacht, was er für einen Throntänzer sein und sagen, nein, das haben wir berechnet. Und jetzt sieht es so aus, als wäre es, glaube ich, so. Und das heisst, wenn natürlich in dieser kurzen Zeit nur noch elektrische Autos verkauft werden, klar, es gibt noch ein bisschen Altbestand von den anderen, aber der wird sich nachher innerhalb von aller spätestens weiteren 10 Jahren auch auf Null abrechnen. Heisst das, wir brauchen sehr viele Ladestationen, wir brauchen vor allem eben sehr viele gemanagte Stationen. Also, wir haben mal ausgerechnet, das braucht ungefähr 9% vom Gesamtweltstromverbrauch, wenn man alle Autos und Busse und Lastwagen würde elektrisch füttern. Ja. Und mittlerweile muss man sagen, ja nein, es ist glaube ich sogar viel weniger, weil für jede Kilowattstunde, die du raffinierst in Grissier, wo du Benzin raffinierst oder Diesel, brauchst du 1,5 Kilowattstunden Strom schon in diesem Land. Also das heisst, du hast faktisch fast keinen Mehrstromverbrauch, aber du hast natürlich eine wahnsinnige zeitliche Kumulation am Abend um 7 Uhr, wie alle heimkommen. Und das muss man managen, oder? Und das kann man managen. Für das gibt es heute Technologie, aber die ist noch nicht implementiert. Und das, glaube ich, ist der nächste grosse Schritt, dass wir jetzt wechseln von banalen Ladestationen, von dummen Ladestationen, auf fernsteuerbare, und zwar ein bisschen sophisticateder als das, was wir bis jetzt hatten, mit dem Boiler-On-Off-Signal. Du kannst natürlich auch nicht eine ganze Einstellhalle mit 100 Autos, weißt du, einfach Paff, Strom weg, das gibt einen Funken, da ist richtig hell im Quartier, oder? Das will man natürlich nicht, sondern man muss das koordiniert runterfahren und dann entweder auf einem tieferen Niveau laden lassen, wenn alle am Kochen sind, oder sogar am Moment abstellen und wieder rauffahren. Und natürlich kann dann jeder für sich noch sagen, wenn er es voll hat, die Volt ist vielleicht morgen um 7 Uhr, und wenn du Bäcker bist, musst du halt auf morgen um 3 stellen, dass du dann kannst abfahren. Oder? Aber das kann man steuern. Das ist technisch kein Problem, es ist auch von der Zuleitung her kein Problem. Es braucht aber intelligente Frontends, und das ist der nächste grosse Schritt.
Da sind Sie aktiv am Start. Natürlich mit
dem wir rechnen es natürlich. Software. Ja, genau. Wir rechnen es aus, dass wir ganz gute Ausgangslage haben. Darf ich sagen, mit Stolz, da schauen wir gute Zukunft. Dann wird es sicher noch ein bisschen Umwälzungen geben bei den Anbietern.
Ja, definitiv. Letzte Frage. Was braucht oder was denkst du benötigt, dass die Menschen vielleicht noch ein bisschen schneller würden jetzt aufs Elektroauto umsteigen? Du hast vorhin gesagt, 2030. Also wenn man die grossen Hersteller anlässt, ist das 2030 ist bei allen klar. Für Europa wird kein Verbrenner mehr produziert und so weiter. Ja. Und was braucht es jetzt, dass man noch schneller umsteigen?
Ja, das ist eben so mein Naturell, ist irgendwie so die, ich habe so ein bisschen eine Obrigkeitsphobie. Ja. Ich bin nicht der Typ von anderen, muss sagen, wo es durchgeht. Ich habe das auch nicht gern, wenn man mich fuchtet. Ich glaube, das Gute setzt sich von selber durch. Und das sieht man ja jetzt gerade, obwohl erst die obere Mittelklasse preislich, also wenn man den Neupreis anschaut, erst günstiger ist als Verbrenner oder gleich teuer, sagen wir, tut es tatsächlich jetzt auch schon in der unteren Mittelklasse anfangen, um einen Umschwenken anregen. Und ich glaube, es macht es von selber. Ich würde sogar fast sagen, da wir ja innerhalb der nächsten paar wenigen Jahre sowieso alle umsteigen, würde ich es nicht einmal wahnsinnig beschleunigen wollen, weil es wäre ja auch mühsam, wenn es dann wirklich zu wenig Ladestationen hat. Die muss man ja zuerst mal noch alle produzieren und installieren. So gesehen habe ich das Gefühl, ist es schon ein sehr schneller Wechsel und er ist im Schritt mit all diesen Wechseln, wenn es immer so einen Paradigmenwechsel gegangen ist, ist man eigentlich immer etwa in dieser Geschwindigkeit gegangen. Also sei es von Dampflocken zu E-Lok, sei es von Analogkamera zu Digitalkamera. Alle haben natürlich behauptet bei Auto, weil die grösser sind, oder ich weiß auch nicht, warum ging es viel langsamer. Nein, es geht genau gleich schnell wie dann zumal. Und innerhalb von ungefähr 10 Jahren jetzt wird es einfach keine, ja, vielleicht sehe ich Analogkameras mehr geben, also keine Verbrenner mehr geben, die man kaufen kann. Und auch keine Occasionsmarkt mehr dazu. Also, wenn ich einen Tipp soll geben jetzt den Leuten, würde ich eher sagen, verkauft euren Verbrenner, solange ihr noch einen kauft. Oder? Weil das ist das Dümmste, was einer Familie passieren kann, wenn du dann irgendwie Ende dieses Jahrzehnt anhockst und deine alte Schwarte kauft einfach keinen mehr. Ja. Dann fehlt dir 10'000 Franken in der Kasse von der Familie, das ist dann schade.
Ja, ja. Schön gesagt, danke vielmals. Also sehr, sehr spannend. Ich würde mir das App noch schnell noch einmal runterladen. Wir sind auch nicht so verbunden werden. Aber wenn ist der Dongle verfügbar? Habt ihr das schon eigentlich? Oder?
Der ist jetzt in der Zertifizierung drin. Das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wenn das durchgeht. Wird sicher, ich sage jetzt mal plus minus Herbst, sicher das Jahr kommt er noch. Ja.
Notieren wir
es. Also nach, das ist jetzt Ernie das Jahr, nicht Musk das Jahr.
Okay. Sensationell. Ah ja, ich tue deine Kontaktdaten und Website und so weiter natürlich unten in den Notes noch alles reinschreiben und so weiter, dass die, die Interesse haben, da, das hört, dass ihr da wirklich schnell reingehen könnt. Schaut euch das an. Choose Technology, eben auch die Academy, bietet viele verschiedene Kurse für, ja, für Firmen, für grössere Immobilienleute und so weiter. Also wirklich, ich finde es genial, was ihr macht. Und ich finde es sehr schön, den Spirit, den ihr an den Tag legt, der ist wirklich erfrischend. Danke vielmals, ja, schön, dass du da warst, Christoph.
Danke dir vielmals für deine Zeit. Wie immer spannend mit dir, Beat. Ja. Einen schönen Tag noch.
Gleichfalls. Danke vielmals.
Danke. Tschüss.
Ciao.